Hallo, hier ist Radio Nordpol. Wir berichten euch heute nicht nur vom 8. Prozesstag gegen die 5 angeklagten Polizeibeamtinnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Dramé im August 2022 beteiligt waren, sondern wir setzen den Fokus in dieser Folge auf rassistische Polizeigewalt und die Wache Nord. Eine Dokumentation des bisherigen Prozessverlaufs über die Zeuginnenaussagen von den MitarbeiterInnen der Jugendeinrichtung, der zivilen und uniformierten Cops könnt ihr euch bei Radio Nordpol noch einmal nachhören. Wir haben mit Britta Rabe vom Grundrechtekomitee und mit Menschen vom Backup über den 8. Prozesstag, über Polizeigewalt in den letzten Jahren und die Auswirkungen von rassistischer Polizeigewalt bei der Wache Nord gesprochen. Die Sendung wird mit einem kleinen Beitrag von Defund the Police Dortmund abgeschlossen, die uns nicht nur einen Einblick über die Wache Nord der letzten Jahre gibt, sondern auch über die aktuell geplanten Veränderungen der Wache Mord aufklärt. Zentral für den 8. Prozesstag waren die Aussagen von zwei weiteren PolizeibeamtInnen, die als Zeugen geladen wurden. Britta Rabe vom Grundrechtekomitee, Lisa Grüter und Professor Feltes, Anwältinnen der Nebenklage und ein Mensch aus dem Publikum, schildern ihre Eindrücke des Tages.
Ja, heute waren wieder Zeuginnen geladen und zwar wieder von der Polizei. Dieses Mal waren zwei Polizeianwärterinnen vorgeladen und wurden befragt zu dem Tag, was sie wahrgenommen hatten. Und man muss vielleicht vorausschicken, dass das sehr wichtig ist, deswegen, weil die Personen ja keine aktive Rolle hatten, sondern als Anwärterin eigentlich nur dabei waren und nicht mittendrin. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass sie eigentlich sehr viel beobachtet und mitbekommen haben sollten.
Haben Sie das denn?
Laut Ihrer Aussage ist es nicht so sehr der Fall. Also gerade bei dem zweiten Zeugen, dem Polizeianwärter, war es so, dass der sich sehr viel darauf zurückgezogen hat, Dinge nicht beurteilen zu können oder Dinge nicht wirklich beschreiben zu können, weil er sich darauf berufen hat, eben Anfänger zu sein und ganz oft ja gesagt hat, er wüsste es nicht genau und man hatte schon fast das Gefühl, dass er manche Sachen gar nicht so sagen mag, wenn ich das so sagen darf.
Das Grundrechtekomitee hat ja bisher alle Prozesstage begleitet. In welcher Weise ist der heutige Tag für dich hervorgestochen?
Also man muss sagen, dass es geht immer genau um diese Situation, bevor Mohammed erschossen worden ist. Und es wird immer wieder gefragt, welche Einsatzmittel gab es, wie schnell sind die hintereinander eingesetzt worden und wer hat es befohlen und gab es eine Warnung? Also gab es eine Warnung an Mohammed, dass er zum Beispiel das Messer weglegen sollte oder jetzt kommt der Taser oder so. Und je mehr wir die Zeugen und Zeuginnen hören, desto klarer wird, dass es keinerlei Ankündigung gegeben hat, dass es keinerlei Warnung gegeben hat und auch, dass wahrscheinlich er nicht wahrgenommen hat, dass er überhaupt in dieser Polizeisituation ist. Genau das wird durch Fragen versucht zu klären. Und das andere ist der Einsatz selbst, ob die PolizistInnen für sich wahrgenommen haben, dass der Einsatz richtig gelaufen ist, würde ich mal so sagen. Also es ging viel darum auch, gab es danach eigentlich Besprechungen, hätten die Einsatzkräfte später was anders gemacht? Und das war natürlich heute mit den Polizeianwärterinnen auch nochmal besonders interessant.
Lisa Grüter schildert den Tag aus ihrer Perspektive.
Wir haben heute zwei KriminalanwärterInnen gehört, die damals ihren ersten Einsatz in der praktischen Ausbildung bei der Polizei hatten, gerade ein, zwei Wochen da waren und dann diesen Einsatz miterlebt haben. Und die Kriminalanwärterin, die als erstes als Zeugin ausgesagt hat, hat viel nicht mitbekommen, viel nicht erinnert jetzt im Nachhinein. Der zweite Zeuge, der Kriminalanwärter, hat sich notorisch darauf berufen, dass er ja als Auszubildender nicht imstande sei, irgendwelche einsatztaktischen Entscheidungen zu bewerten oder zu beurteilen. Das wirkte massiv einstudiert auf mich und hat uns, wie gesagt, am Ende erzählen wollen, dass er mit seiner Tutorin, einer der Angeklagten, nicht inhaltlich über diesen Einsatz gesprochen haben will, sondern immer nur psychologisch, wie es ihm denn jetzt damit geht. Also das halte ich wirklich für totalen Unsinn. Also entweder ist die Ausbildung echt beschissen oder er erzählt uns hier nicht alles, was wirklich gesprochen worden ist.
In der Reihe der ganzen PolizistInnen, die gerade dann befragt werden, wie sortierst du die in ihrer Rolle als noch ganz früh in ihrer Ausbildung ein?
Also was mir aufgefallen ist, dass sie beide viel menschlicher über Mohammed sprachen. Die sprachen von der Jugendliche, der Betroffene. Da haben wir auch schon viel technischere Bezeichnungen hier im Prozess gehört. Also insofern hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht auch nochmal eine etwas menschlichere Sicht auf die Dinge passiert. Aber man hat einfach deutlich gemerkt, dass die ganz unten in der Hackordnung sind und einen Teufel getan hätten und hier irgendwelche Kritik geäußert hätten oder die das strategische Vorgehen in Frage gestellt hätten.
Wir hören die Eindrücke einer Zuschauerin.
Es sind nicht nur Leute da, die Mohammed Ramee und die Angehörigen supporten, sondern eben auch Angehörige, FreundInnen, KollegInnen von den Angeklagten. Sprich Bullen. Bullen und Bullenfamilien und Bullenfriends. Und das merkt man aber erst, wenn man da sitzt. Hinter mir, das müssen Leute sein, die irgendwie mit der Polizei zusammenhängen. Als der Zeuge gefragt wurde, gab es nach dem Vorfall nochmal eine strategische Besprechung mit den KollegInnen. Da sagte der Zeuge nein. Daraufhin kam die Frage, gibt es denn sonst bei Einsätzen eine strategische Nachbesprechung? Woraufhin er zögerte. Und man merkte, wie die Leute hinter mir im Zuschauerraum total angespannt waren und flüsterten, nein, sag nein.
Die beiden PolizeizeugInnen werden von Professor Feltes sehr genau zu dem zeitlichen Ablauf und den Tatmitteln befragt. Vor dem Gericht befragten wir ihn dazu.
Sie haben heute im Gericht sehr konkret auf die Sprache geachtet und auf die Art und Weise, wie Sätze gestellt werden. Und da ist von einem logischen Zusammenhang seitens der Polizistin, die vernommen worden ist, gesprochen zwischen dem Einsatz des Pfeffersprays und des Tasers. Warum sind Sie da so nochmal draufgegangen?
Naja, der Zeuge heute hat in seiner Aussage deutlich gemacht, dass im Grunde genommen die Abfolge der Einsatzmittel Pfefferspray, Taser und Maschinenpistole superschnell, hat er ja gesagt, nacheinander erfolgte. Und das hat er in einen Zusammenhang gebracht. Zum einen ging es nochmal darum, wirklich diese kurze Zeitspanne, sagen wir mal, deutlich zu machen. Und zum anderen hat er, glaube ich, auch gemeint, dass im Grunde genommen Taser und Maschinenpistole ausgelöst worden sind durch den Pfefferspray-Einsatz. Und so ist es ja auch. Das ist ja objektiv so. Mohammed ist erst in dem Moment aus der Lethargie und aus der Apathie aufgeschreckt worden durch den Pfefferspray-Einsatz und dann gerannt, gegangen, geschritten, wie auch immer, das ist nach wie vor strittig, über 2, maximal 3 Meter. Das ist der Abstand, den ich aus den Akten entnehme. Wenn hier immer von 4 bis 5 Metern die Rede ist, ist das eindeutig zu viel. Und nach den Aufzeichnungen im Rahmen der 3D-Rekonstruktion sind es maximal 2 Meter, die er zurückgelegt hat. Und in diesem kurzen Zeitraum sind alle 3 Einsatzmittel, Pfefferspray, Taser und Maschinenpistole, eingesetzt worden. Und das ist im Grunde genommen eine klare Unverhältnismäßigkeit. Man war auch falsch aufgestellt zu dem Zeitpunkt. Die waren zu nah dran. Und aufgrund der Nähe zu Mohammed hat sich dann auch diese rasche Abfolge ergeben. Man konnte oder wollte dann auch nicht mehr zurückweichen, obwohl der Innenhof das hier hergegeben hätte. Es war ja reichlich Platz innen drin. Und damit hat man sich selbst in eine Situation gebracht, die dann zu diesen tödlichen Ergebnissen geführt hat.
Es wurde auch heute immer wieder betont, dass der Ausbildungsgrad noch nicht so weit ist, dass man so wenig Ahnung gehabt habe. Ist das glaubhaft?
Teilweise ja, teilweise nein. Also was nicht glaubhaft ist, ist, dass Einsätze mit Anwärtern nicht intensiv nachbesprochen werden. Und so ist auch der Einsatz mit Sicherheit nachbesprochen worden. Es ist da auch in meinen Augen ein schwerer Fehler gemacht worden von den Dienstvorgesetzten. Es hätte sofort nach diesem Geschehen der Tutor oder die Tutorin gewechselt werden müssen für diesen Auszubildenden. Wenn der Tutor oder die Tutorin angeklagt wird, beziehungsweise beschuldigt wird, oder gegen ihn ermittelt wird, dann kann der nicht mehr Ausbilder sein, sondern da muss jemand anderes beauftragt werden, auch dann, um diesen Einsatz mit ihm entsprechend aufzuarbeiten. Das fand ich unglaubwürdig. In Bezug auf die Ausbildung glaube ich auch nicht, dass dort nur gelehrt wird, wie man Schizophrenie erkennt, sondern mit Sicherheit wird auch darauf hingewiesen, wie man mit diesen Personen umgehen kann, welche Gefahren von diesen Personen möglicherweise ausgehen und wie man sich ihnen gegenüber verhalten muss. Dass das bei ihm dann jetzt nicht mehr präsent ist, das ist ein anderes Problem. Nun ist er relativ nah noch an der Ausbildung dran. Aber wir sehen in allen vergleichbaren Fällen, dass diese Ausbildungsinhalte, die vermittelt werden, wenn die 2-3 Jahre zurückliegen, einfach bei den Einsatzbeamtinnen und Beamten nicht mehr präsent sind. Das heißt, in der konkreten Situation erinnern sie sich nicht mehr an diese Richtlinien. Und deshalb muss im Einsatztraining, und das war auch meine Frage danach, konkret eingeübt werden. Dann bleibt das eher im Verhalten, als wenn ich das nur theoretisch vermittle. Da wird man nochmal rangehen müssen. Also ich werde mir nochmal die genauen Bedingungen angucken, auch was die Aufgaben von Tutoren sind, was die Lehrpläne sind. Aber letztendlich, wir reden über Zeugen und nicht über die Angeklagten. Und dass der Zeuge heute im Grunde genommen in vielen Dingen, ich sag mal, zumindest nicht die volle Wahrheit gesagt hat, war, glaube ich, jedem bewusst, der dabei war, wie generell alle Zeugen offensichtlich nur über ihre Gefühle geredet haben nach dem Einsatz und nicht über das tatsächliche Tatgeschehen, was absolut unglaubhaft ist. Also natürlich wird innerhalb der Polizei über so einen Einsatz gesprochen, auch innerhalb der Einsatzbeamten. Und das kann man auch zugeben, da ist ja auch nichts Verwerfliches dabei. Nur man hat eben die Angst, dass dann unter Umständen Inhalte aus diesen Gesprächen hier einfließen und dass dann vielleicht auch zur Sprache kommt, dass man den Einsatz selbst nicht so gut fand danach, wie man jetzt den Eindruck erweckt.
Da auch nochmal vielen Dank, dass Sie und Ihre Kollegin da heute so dran geblieben sind. Die Verteidiger wollten das ja am liebsten abschneiden und sind Ihnen ja ins Wort gefallen und haben das abgetan, als wären diese Einwände und diese konkreten Nachfragen auf das ausweichende Antwortverhalten des Zeugen unangebracht. Welches Ziel verfolgt die Verteidigung damit?
Die Verteidigung merkt, dass wir uns so jetzt langsam dem Grundproblem des Verfahrens nähern, nämlich der Frage, war es dann wirklich notwendig und zielführend, Mohammed aus dieser Situation herauszubringen oder hätte es nicht Alternativen gegeben, nicht nur was den Einsatz anbetrifft, sondern auch was den generellen Umgang damit anbetrifft. Also diese statische Lage, das ist so eine Art Königsweg innerhalb von polizeilichen Maßnahmen, nicht nur bei Geiselnahmen, wie der eine Zeuge gesagt hat, sondern generell. Solange man etwas ruhig halten kann und ohne Gefahr für andere Personen eine Situation statisch halten kann, muss man das tun, weil es immer wieder Alternativen geben kann. Und in dem konkreten Fall hätte ich eben entsprechend, und wenn es sogar ein SEK gewesen wäre, das wäre mir lieber gewesen, es geht ein SEK in so eine Situation rein, die wissen, was sie zu tun haben, die sind auch entsprechend geschützt. Die haben auch keine Angst dann, sondern sie wissen, was sie tun. Aber natürlich hätte ein Psychologe oder ein Psychiater oder eben auch ein Notarzt, der vor Ort ist, gefragt werden müssen und einbezogen werden müssen, was auch gefahrlos möglich gewesen wäre, weil ja durch den Zaun quasi eine Barriere geschaffen war. Diese Personen hätten sich hinter den Zaun stellen können, hätten Mohammed einen Augenschein nehmen können, auch versuchen können, ihn anzusprechen. Hätten dann das, was sie in Erfahrung bringen, an die Einsatzleitung weitergeben können. Aber dafür hat man nicht mal Zeit eingeräumt. Also man ist hingekommen, hat sofort den Einsatz gestartet, dann sind die Beamten quasi ums Haus gelaufen und kaum, dass sie vor dem Zaun standen, wurde das Pfefferspray eingesetzt. Also man hat im Grunde genommen, die primäre Maxime war, das so möglichst schnell das Problem zu lösen. Und das ist in solchen Situationen absolut fehl am Platz.
In unserem letzten Beitrag haben wir uns viel mit der Sprachweise von PolizeibeamtInnen bei Zeugenaussagen vor Gericht beschäftigt. Stefanie Schmidt untersucht in ihrer 2023 veröffentlichten Ethnographie, Affekt und Polizei unter anderem die Sprache und das Sprechen von PolizistInnen. Im Arbeitsalltag der BeamtInnen kommt der Herstellung von Objektivität und Entemotionalisierung eine besondere Rolle zu. Dies schafft gleichzeitig Distanz zum Geschehen und festigt die symbolischen Machtverhältnisse im Sinne des Doing-Staatsgewalt. Die bürokratischen Sprechweisen gehören daher zur Habitusarbeit der PolizistInnen. Ihr hört nun ein Statement von Stefanie Schmidt.
Also wir haben es bei der Polizei mit einer Institution zu tun, die Gewalt ausüben darf, die staatlich legitimiert ist dafür. Und das bedeutet, dass dort Gewalt eben zur Arbeit wird. Und das heißt, dass diese Art von Gewaltausübung auch in einer bestimmten Art und Weise ausgeübt werden soll. Also das heißt rechtlich gebunden, kontrolliert, maßvoll und vor allen Dingen eben auch neutral. Also es soll eben klar sein, dass es bei der Gewaltausübung um eine staatliche Gewalt geht und nicht um eine, die in irgendeiner Art und Weise persönlich geprägt ist. Und das heißt aber auch, wenn wir uns mit Sprache sprechen und auch den Verschriftlichungen von Situationen beschäftigen, dass wir beachten müssen, dass eine Sprache eben immer auch Träger von Machtverhältnissen ist. Das heißt bei der Polizei, dass diese Art des, was ihr technokratisches Sprechen genannt habt, eben auch Teil davon ist, als Staat zu sprechen. Und das bedeutet zum einen, dass diese Art von Sprache die Anschlussfähigkeit an andere Institutionen des Staates ermöglichen soll. Also es ist eben eine inhärente Rechtsbindung, die da drin liegt. Also das heißt, die Bezeichnung von der Situation als Körperverletzung bedeutet in der Konsequenz etwas anderes als die Bezeichnung der gleichen Situation als Streitigkeit zum Beispiel. Das heißt, es gibt also eine Anbindung an eine insgesamt staatliche Gewaltarbeit, also eben Staatsanwaltschaften oder Gerichte noch. Und das heißt aber auch, dass Situationen eben mit und durch diese Art und Weise des polizeilichen Sprechens und der Verwendung polizeilicher Begriffe eben auch bestimmt werden. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, jetzt für den Fall so interessant, ist es eben auch Teil von der Herstellung einer bürokratischen Unpersönlichkeit. Also in der Art und Weise des Sprechens wird eben auch gleich die Objektivität und die Neutralität des polizeilichen Arbeitens behauptet. Also das heißt, dass eben in der Verwendung und damit auch in den kommunizierten Aussagen objektiv und professionelles Wissen bekundet werden soll. Und in der Praxis sieht es eigentlich genauso aus, wie ihr das auch wahrgenommen habt. Das heißt, also emotionale Ausdrücke, also ob Personen in Situationen aggressiv oder wütend waren, werden in der Regel nur dann verwendet, wenn sie das Gefühlsleben der anderen betreffen, also eben diejenigen Personen, mit denen Polizistinnen zu tun haben. Die Emotionalität und das Gefühlsleben, also eben auch die eigene Aggressivität der Polizistin zum Beispiel, wird in der Regel nicht verschriftlicht. Und ähnlich ist es eben auch bei der Verwendung von diesen Passivformulierungen und diesen polizeilichen Berichtsformeln. Das heißt, durch diese passiven Formulierungen werden die Polizistinnen als Handelnde eben nur angedeutet. Und dann heißt es eben, jemand wurde zu Boden gebracht und nicht Person A hat das und das getan und dann ist das eben passiert, sondern es ist eine Rückbindung dieser Handlung auf diesen Anspruch der staatlichen Neutralität. Also in der Art und Weise dieses bürokratischen oder auch dieses technokratischen Sprechens kann man eben auch eine Performance dieser neutralen Staatlichkeit sehen.
Das Grundrechtekomitee versteht sich als Teil der außerparlamentarischen Opposition und Mitgestalter bürgerlichen Protestes. Stellungnahmen, Pressemitteilungen, Tagungen, Aufsätze und Broschüren, Planungen und Gestaltung von Aktionen, Demonstrationsbeobachtungen, aber auch konkrete Hilfe für Gefangene und die Projekte wie Widersprechen und Abschiebereporting NRW gehören zu den vielfältigen Interventionsformen. Letztes Jahr im Januar 2023 hat das Grundrechtekomitee die Räume von Lützerath nicht nur beobachtet und begleitet, sondern auch den Polizeieinsatz, die Polizeigewalt und die Auswirkungen darüber berichtet. Aktuell begleitet das Grundrechtekomitee den Prozess in Dortmund gegen die 5 angeklagten Cops, um dies zu dokumentieren. Wir haben mit Britta Rabe vom Grundrechtekomitee nicht nur über den aktuellen Tag gesprochen, sondern auch über die Erfahrungen mit Polizeieinsätzen und der Polizeigewalt bei Protesten.
Wir sind ja ein sehr alter Verein mit einer Tradition von über 40 Jahren und haben unter anderem schon immer Prozessbeobachtung und auch Demonstrationsbeobachtung gemacht. Das heißt, die Polizeiarbeit beobachtet in Protesten zum Schutz des Versammlungsrechts. Und was man schon sagen kann, es ist gar nicht so sehr vielleicht, dass Situationen brutaler werden oder so, sondern es wird vielmehr, glaube ich, sozusagen die Metaebene verändert sich. Also man spricht ja über Menschenrechte und die Menschenrechte gibt es eben schon längst nicht mehr und die sind abgeschafft. Genauso geht es auch um Sicherheit in Demonstrationen, bei Einsätzen und so weiter. Und sozusagen die Sicherheit von Menschen, die ist ja in dem Sinne gar nicht mehr relevant. Genau kann man vielleicht hier in diesem Prozess auch sagen, dass es hier zum Beispiel vor allem um die Sicherheit der Einsatzkräfte geht. Ja, es geht nicht um die Frage, ein Mensch hat vielleicht ringt mit dem Gedanken, sich selbst etwas anzutun, sondern in erster Linie geht es immer um die Eigensicherung der Polizistin. Also jetzt aber im übertragenen Sinne würde ich sagen, dass durch die neuen Polizeigesetze, durch die neuen Versammlungsgesetze und so geht es halt vordergründig immer um mehr Sicherheit, aber eigentlich ja, es ist natürlich eine Aufrüstung, die dahinter steht, aber alles sozusagen mit dem Feigenblatt eigentlich den Menschen selbst zu dienen. Und das ist natürlich nicht der Fall, weil es eher darum geht, dass Behörden und Institutionen, also der Staat, einfach mehr Zugriff hat.
Gibt es bestimmte Einschnitte, besondere Demonstrationen oder andere Momente, die besonders hervorstechen, wo sich die Polizei oder die Polizeipolitik danach stark verändert hat?
Man kann nicht unbedingt sagen, dass sich die Politik stark verändert hat danach, sondern das sind solche Anlässe, wo vielleicht bestimmte Methoden oder Instrumente gerne eingesetzt werden. Also das kann man zum Beispiel sagen bei Gipfelprotesten, dass dort das Militär teilweise hinzugezogen wird oder besondere Einsatzkräfte oder auch im Vorfeld schon Gesetze verschärft worden sind, wie zum Beispiel Angriffe auf PolizeibeamtInnen. Das wurde kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg eingeführt. Und das sind genau diese Anlässe, Großereignisse, wo solche Dinge ausprobiert und angewandt werden.
Die Beratungseinrichtung Backup unterstützt Opfer von rechtsextremer und rassistischer Gewalt aufsuchend in Westfalen. Darüber hinaus steht die Hilfsorganisation nach rechten Angriffen den Angehörigen der Opfer sowie Zeuginnen der Ereignisse kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Backup begleitet wie das Grundrechtekomitee den Prozess am Dortmunder Landgericht von Beginn an. Wir haben mit Menschen vom Backup über rassistische Polizeigewalt und die spezielle Situation in Dortmund gesprochen.
Ja, die Wache Nord ist uns als Beratungsstelle definitiv eine bekannte Problematik. Wir haben einige Beratungsnehmende schon gehabt, die ihre Erfahrung mit der Wache Nord gemacht haben, entweder selbst dort Dinge erlebt haben, die nicht besonders schön für sie waren, Gewalterfahrungen gemacht haben oder auch das Anzeigen nicht aufgenommen werden konnten, die sie da abgegeben haben. Generell ist es so, dass man auch als Person, die jetzt schon länger in der Nordstadt oder in Dortmund lebt, die Wache Nord einfach kennt. So, das ist eine Wache, von der immer wieder negativ berichtet wird in Communities. Die gilt als besonders restriktiv und das merkt man auch. Ich würde behaupten, dass sich das auch an dem Standort einfach festmachen lässt. Sie ist die Polizeiwache in der Nordstadt, ein migrantischer Stadtteil, ein armer Stadtteil und zeitgleich auch wahrscheinlich in Dortmund der Stadtteil, der am meisten noch mit linker Subkultur verbunden ist. Und die Funktion, die Polizei da erfüllt, scheint eine sehr viel überwachendere und strafende zu sein als Ansprechpartner, wie sie sich gerne selbst verkaufen wollen.
Jetzt ist es ja so, dass es auch in anderen Städten Wachen wie die Wache Nord gibt, also Wachen von denen, die einen besonderen Ruf an Polizeigewalt haben.
Also ich kann nur annehmen, dass genau das, was mein Kollege eben schon erwähnt hatte, dass die Gemeinsamkeit von solchen Stadtteilen und diesen Wachen, die es in solchen Stadtteilen gibt und wie sie dann eben anders funktionieren als in anderen Stadtteilen, schon das herausragende Merkmal ist, dass eben dort zum einen sehr viele arme, aber vor allen Dingen arme und migrantisierte Menschen leben. Ne? Und dass es nicht nur irgendwie Zufall ist, dass dann eben solche Wachen in solchen Stadtteilen eben auch auf diese gewaltvolle Art, repressive Art und Weise funktionieren, sondern dass da aus meiner Erfahrung auch immer ein politischer und gesellschaftlicher Wille dahinter steckt und auf einer weiteren, höheren Ebene auch immer nochmal eine soziale Funktion damit erfüllt wird. Vielleicht die Funktion, zu zeigen, dass man die Gefahr unter Kontrolle hat, vielleicht aber auch ganz konkret zu zeigen, wie man mit Migration umgehen möchte in dieser Stadt und in diesem Land. Und deswegen ist es, glaube ich, an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es hierbei auch um die gesamte Gesellschaft geht, die sich diesem Thema gegenüber positionieren muss. Es wirkt oder klingt dann immer ein bisschen schwieriger, komplizierter und komplexer, das so zu formulieren oder auf diese Ebene zu heben. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil mit diesen Wachen und mit diesen Stadtteilen wird Politik gemacht. Und da werden Zahlen, Statistiken erhoben von Kriminalität, Kriminalitätsvorfällen, von sogenannten kriminalitätsbehafteten Orten, Waffenverbotszonen. Und ich werfe jetzt nur einfach mal kurz ein, die Angst vorm schwarzen Mann, das als Konzept eben reproduziert. Und das hat eine soziale und eine politische Funktion.
Ja, das ist ganz spannend, weil jetzt im Zusammenhang mit dem heutigen Prozesstag ist das ja auch nochmal ein bisschen deutlicher geworden. Also wir hatten das bei dem, ich glaube, vorletzten Prozesstag ja schon gemerkt, dass da, oder angemerkt, dass
eben diese Zeitspanne, die zu einer, also in der eine Entscheidung entsteht, wie reagiere ich jetzt auf das, was ich als Bedrohung wahrnehme, was nehme ich eigentlich als Bedrohung wahr, das ist heute eigentlich auch nochmal sehr deutlich geworden, weil auch noch, weil ganz, ganz nochmal konkret nachgefragt wurde bei dem zweiten Zeugen, der ausgesagt hat, ein Polizeianwärter zu dem Zeitpunkt der Tat, der meinte, ja, dass er eben die Situation schon bedrohlich wahrgenommen hat, dass es ein Mann war mit einem Messer, ein schwarzer Mann mit einem Messer, das hat er nicht gesagt, dass er schwarz war, aber das ist eben das, was man halt dabei mitdenken muss und das ist, ja, es ist dadurch heute wirklich nochmal sehr deutlich geworden.
Wie nehmt ihr denn die Schilderungen der beiden Polizistinnen wahr, die heute dann ja quasi das Ganze so geschildert haben, ja, so richtig Ahnung hatten wir nicht, was wir da tun, was das alles bedeutet, was die Wahl der Mittel da irgendwie bedeutet und naja, darüber reflektiert haben wir auch nicht, ob das der richtige Einsatzweg gewesen ist, aber wir haben ganz viel über unsere Gefühle gesprochen.
Folgt man den Aussagen von den beiden Zeuginnen, die damaligen Polizeianwärterin von heute, von dem heutigen Prozesstag, würde man schließen müssen, dass die Ausbildung in vielerlei Hinsicht, aber vor allen Dingen eben im Umgang mit psychisch belasteten, suizidalen Menschen absolut unzureichend ist und dass die Polizei da nichts tun und nicht helfen kann, dass sie da auch in diesem Bereich fehl am Platz ist. Das ist das, was heute präsentiert worden ist in den Zeugenaussagen. Ob das wirklich stimmt, das muss nochmal an einem anderen Tag überprüft werden, ob die Zeuginnen wirklich so unzureichend ausgebildet worden sind oder ob es nicht auch eine sehr schwierige Aussagesituation vor Gericht heute für sie war.
Was wäre für euch von dem heutigen Prozesstag etwas, was von euch am nachdrücklichsten hängen geblieben ist?
Also einmal das, was jetzt meine beiden Kolleginnen gerade schon angesprochen haben, die systemische Perspektive, die absoluten Lücken in der Ausbildung der Polizei, die Unfähigkeit, traumasensibel oder generell sensibel mit Personen in psychischen Ausnahmesituationen umzugehen. Dann war aber auch für mich heute ganz eindrücklich, dass alle Zeuginnen, nicht nur die heutigen, immer davon sprechen, dass nach dem Einsatz nicht mehr über Einsatzinhalte gesprochen wurde. Das scheint total unvorstellbar zu sein. Scheinbar ging es nur um die emotionale Lage der PolizistInnen im Einsatz. Und besonders für ihre emotionale Komponente ist die Polizei jetzt eigentlich nicht bekannt. Ja, und dann gab es aber einen Einwurf von Seiten der Nebenklage, dass in Sprachnachrichten, die vorliegen, eine Polizistin, die da im Einsatz war, sehr wohl darüber gesprochen hat, dass da vielleicht das Vorgehen nicht richtig war und dass man vielleicht die Situation hätte statisch halten sollen, also eben nicht durch den Pfefferspray-Einsatz einwirken und eskalieren hätte sollen, sondern erstmal abwarten, weil zu dem Zeitpunkt des Pfefferspray-Einsatzes, und das wird auch nach und nach immer deutlicher, ging von Mohamed Dramé keine weitere Gefahr gegen eine andere Person als sich selber aus. Und erst nach diesem Pfefferspray-Einsatz wurde die Situation aus ihrer Statik gelöst und ist dahingehend eskaliert, dass Mohamed am Ende gestorben ist durch Polizeischüsse. Ja, in der Sprachnachricht kam aber auch heraus, dass die Polizistin sich vielleicht viel weniger darum sorgt, wie man in Zukunft verhindern könnte, dass sowas passiert, als darum, ob das jetzt strafrechtliche Konsequenzen für sie und ihre KollegInnen haben könnte. Ja, das fand ich doch sehr vielsagend.
Ja, da würde ich vielleicht auch noch hinzufügen, dass ich mir denke, aus einer menschlichen Perspektive, denke ich mir, total nachvollziehbar, dass irgendwie dann auch darüber gesprochen wird, wie es den Leuten geht nach so einem Einsatz. Gleichzeitig ist aber ja auch, und das wird, glaube ich, das wird aus meiner Perspektive häufig vergessen in Deutschland, wie man darüber spricht, dass es ja nicht nur die einzelnen Personen sind, sondern dass es eine Struktur ist, die ein Gewaltmonopol hat und dass dieses Gewaltmonopol halt auch einfach nochmal ganz anders überprüft werden muss. Also das muss Standard sein, dass nach so einem Einsatz, dass da eben eine kritische Reflexion stattfindet, dass da auch eine Rechenschaftspflicht besteht. So, und das ist, dem wird einfach bisher so wenig nachgegangen. Und da stellen sich mir natürlich auch Fragen, so inwiefern dieser Prozess dazu beitragen kann, wird sich zeigen, inwiefern eben dieser systemische Aspekt halt wirklich dabei auch dann noch deutlicher herausgearbeitet wird in den nächsten Prozess, an den nächsten Verhandlungstagen.
Ich würde auch nochmal hinzufügen, das, was für mich heute sehr deutlich geworden ist, deutlicher vielleicht als an anderen Prozesstagen bisher, ist, dass dieser fatale Einfluss dieser systemischen Beziehungsverflechtungen, der sich negativ nicht nur auf das Tatgeschehen selber, dass Mohammed getötet worden ist, bei dem Einsatz ausgewirkt hat, sondern eben auch auf die Aufklärung im Gerichtssaal heute sich auswirkt. Was meine ich mit systemischen Beziehungsverflechtungen? Damit meine ich die Beziehungen, nicht nur die sozialen, sondern auch emotionalen, zwischen Polizeibeamtinnen, die eben nicht in einer horizontalen Ebene nur bestehen, sondern vor allen Dingen eben auch in unterschiedlichen hierarchischen Ebenen zwischen Einsatzleiter und einsatzauszuführenden Polizeibeamten, zwischen vorgesetzten Beamtinnen und untergebenen Beamtinnen, zwischen, wie es heute genannt worden ist, Tutoren, Mentorinnen in der Polizeiwache und Menschen, die dort ein Praktikum machen während ihrer Ausbildung, also PolizeianwärterInnen. Und all diese Verflechtungen fand ich heute sehr deutlich zu sehen und vor allen Dingen wurde sehr deutlich, wie sehr sie glaubhaften Aussagen von PolizeibeamtInnen verhindern. Es wurde an vielen Stellen sehr deutlich, dass Zeuginnen heute nicht antworten konnten, will ich eigentlich fast sagen, und natürlich am Ende auch nicht antworten wollten, so wie sie es vielleicht gerne getan hätten, wahrheitsgemäß. Man konnte stark heute vermuten, dass das aus Schutz oder wie auch immer, aus Angst vor irgendwelchen repressiven Konsequenzen nicht getan worden ist. Und das ist ja auch eins der Kernanliegen, denke ich, dieses gesamten Prozesses, dass auch das zutage kommt und offengelegt wird. Und deswegen würde ich das als auch einen sehr positiven, erfolgreichen Aspekt dieses Prozesstages betrachten.
Defense the Police Dortmund ist eine Gruppe, die sich explizit mit der Polizei in Dortmund Nord beschäftigt. Seit 2023 beobachten und dokumentieren sie Polizeieinsätze und Polizeigewalt, im Speziellen die Dortmunder Nordstadt und Fälle von Polizeigewalt, ausgehend von der Wache Nord. Sie organisieren bildungspolitische Veranstaltungen zu polizeikritischen Themen und emanzipatorischen Formen von Sicherheit der BewohnerInnen, dokumentieren Fälle von Diskriminierung und Gewalt durch die Polizei und unterstützen von Gewalt betroffene Menschen. Defense the Police Dortmund berichtet in ihrem Beitrag über die Hintergründe der Wache Nord und was die BeamtInnen im Alltag in der Nordstadt tun, warum sie kritisch beobachtet werden muss. Ebenso werden die Pläne des neuen Polizeigebäudes der Wache Nord erläutert.
Ihr hört einen Beitrag der Gruppe Defense the Police Dortmund. Die Wache Nord, am südlichen Ende der Münsterstraße in der Dortmunder Nordstadt gelegen, ist schon seit Jahren bekannt für ihre BeamtInnen, die ein repressives Verhalten gegenüber den BewohnerInnen des Stadtteils zeigen. Nach dem Start der einjährigen Testphase zum Einsatz von Tasern in der Dortmunder Nordstadt hat die Wache Nord noch einmal quantitativ aufgerüstet und der komplette Wachdienst wurde mit diesen Waffen ausgestattet. Als sogenannte höchste Stufe der Deeskalation, einer sehr verharmlosenden Formulierung des Polizeipräsidenten Lange, werden diese potenziell tödlichen Waffen zu schnell und häufig in Konflikten eingesetzt. In der Nordstadt kam es schon zu Todesfällen und schweren Verletzungen durch Taser. Auch im Fall der Tötung von Mohamed Lamine Dramé durch PolizeibeamtInnen der Wache Nord, dessen Fall aktuell vor dem Landgericht Dortmund behandelt wird, spielen Taser eine maßgebliche Rolle. Nur 0,7 Sekunden nach dem Einsatz von zwei Tasern ist Mohamed von der Polizei im August 2022 im Hof einer Jugendhilfeeinrichtung erschossen worden. Im Sommer 2022 beschuldigten zwei Frauen unabhängig voneinander den Beamten Malte F. der Körperverletzung und sexuellen Belästigung. Dieser soll die Frauen in den Fällen, die sich im Januar und Februar 2022 abgespielt haben, im Dienst ins Gesicht geschlagen, sexuell beleidigt und gedemütigt haben. Eine der Frauen ist von Malte F., während sie am Boden lag, getreten worden. Der Anwältin dieser Grüter sind die Fälle der Polizeigewalt ausgehend von der Wache Nord bekannt. Andere Quellen aus Dortmunder JuristInnenkreisen bestätigen dies. Die sogenannten glorreichen 7 PolizeibeamtInnen der Wache Nord würden häufig in Fällen und Zusammenhängen mit Polizeigewalt und Diskriminierung vor Dortmunder Gerichten auftreten. Es zeigt sich, dass die Maßnahmen der BeamtInnen weder rechtskräftig noch juristisch haltbar sind. Doch auch alltägliche und fluide Formen der Diskriminierung und Repression treffen die Bewohnerschaft der Nordstadt. LehrerInnen berichten von rassistischen Kontrollen, von denen schon minderjährige Kinder auf dem Weg zur Schule oder zum Sport betroffen sind. willkürliche Taschen- und Fahrzeugkontrollen in den Bereichen der Schwerpunkteinsätze rund um den Borsigplatz sowie Kameraüberwachung in der Münsterstraße, auf dem Mehmet-Kubaschek-Platz und dem Dietrich-Konninghaus-Park führen auch den Zahlen der Cops zufolge nicht zu weniger Straftaten, sondern vor allem zu einer Stigmatisierung aller Menschen in der Nordstadt. Die Polizei ist keine Sicherheit für uns. Doch die Polizei Dortmund bekommt den Hals nicht voll genug. Im kommenden Jahr wird gegenüber der aktuellen Wache Nord ein 17-stöckiges Gebäude hochgezogen, in welchem neben der Wache Nord weitere Einheiten der Polizei Dortmund unterkommen sollen. Mit den geplanten 60 Metern Höhe wird dies zum höchsten Gebäude im unmittelbaren Umfeld im Stadtteil. Linke Initiativen, die diesen Bau nicht unkommentiert lassen werden, sprechen von einem neuen Horrorhaus oder sogar Saurons Turm, dessen Wirkung für die Nordstadt entsprechend erwartet wird. Zahllose Fälle von willkürlicher Polizeigewalt, rassistischen Kontrollen und Diskriminierung durch die Prügeltruppe der Wache Nord sind genug. Diese Repressionen in unserem alltäglichen Leben sind unerträglich. Die Abschaffung dieser ausbeuterischen und diskriminierenden Staatsgewalt ist für uns alternativlos. Abolish the police.
Wir danken an dieser Stelle den Menschen, die mit uns sprachen und die durch ihre unermüdliche Arbeit es möglich machen, dass dieser Fall, der kein Einzelfall ist, eine etwas größere Aufmerksamkeit hat, überhaupt vor Gericht gekommen ist. Eine absolute Ausnahme unter den vielen anderen Fällen der durch rassistische Behörden in Deutschland ermordeten Menschen. No justice, no peace.